ARD.
Das ist Kehlmanns Helden. Kafka vs. Hip-Hop.
Und wir fangen an.
Der Podcast mit Oskar und Daniel Kehlmann.
Ja, das stimmt. Danke.
Wir sprechen über Serien, Helden, Bücher und Musik.
In dieser zweiten Folge über Kafka, die Serie.
Das ist eine sehr mit Herz gefüllte Serie.
Hallo.
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 Und jetzt eben dann die Serie. Also ich habe tatsächlich so viel Film jetzt gemacht, dass auch Freunde schon wieder zu mir gesagt haben, komm, konzentriere dich mal ein bisschen mehr auf die Romane. Aber da mein letzter Roman eben auch um Film ging, fand ich, das hat sich das doch ganz gut ergänzt. Oskars Großvater, mein Vater, war Regisseur und hat Theater, aber eben auch sehr, sehr viel Fernsehen gemacht, Fernsehfilm, was damals noch sehr, sehr häufig gemacht wurde, also eben auch Literaturverfilmungen im Fernsehen. Das gibt es ja immer noch, aber viel seltener. Dadurch bin ich wirklich eben auch mit Film in gewisser Weise aufgewachsen. So wie auf andere Weise jetzt Oscar.
Genau.
Ich wäre glücklich gewesen, dich als Freund, als Chef, als Onkel, als Großvater, ja selbst, wenn auch schon zögernder, als Schwiegervater zu haben. Nur eben als Vater warst du zu stark für mich. Besonders da meine Brüder klein starben, die Schwestern erst lange nachher kamen, ich also den ersten Stoß ganz allein aushalten musste. Dazu war ich viel zu schwach.
Nichts finde ich so unangenehm wie Menschen, die rechthaberisch sind. Ich will nicht ausschließen, dass ich das auch sein kann, aber ich finde es wichtig, dass man sich zumindest bemüht, nicht rechthaberisch zu sein. Nicht immer. Es gibt wirklich, also es macht mich wahnsinnig, Menschen, die einfach immer darauf bestehen, dass sie recht haben. Und dann, wenn es wirklich mal passiert, dass sie klar widerlegt sind, dann einfach das Thema wechseln und nicht mehr davon reden. Also ich finde es immer sehr hilfreich, auch zu thematisieren, wenn man Unrecht hatte. Ich will mich jetzt nicht hier irgendwie besser machen, als ich bin. Ich bin sicher auch manchmal sehr träge. Ja, danke, sicher. Damit von einer falschen Meinung abzugehen.
Perfekt, Leute.
Genau, aber ich finde es ganz wichtig, dass man sich zumindest bemüht, nicht rechthaberisch zu sein und dass man auch, wenn man Unrecht hat, dass man das auch thematisiert und als ein Moment der Erfahrungserweiterung nimmt, dass man sagt, oh, sieh mal, das ist passiert und ich habe wirklich gedacht, das passiert nicht. Also ich finde das wichtig.
Ja.
Und dann ist da noch Kafka. Er ist vielleicht der größte Schriftsteller der Welt.
Oh. Darunter tun Sie es nicht.
Und heute ist es soweit. Wir sehen uns die erste Folge an von Kafka, der Serie, die ich geschrieben habe und die eigentlich auch der Anlass zu dem Podcast ist.
Mhm.
Und
in der Tat.
In der Tat. Und die erste Folge. Du musst nicht so tun, als ob du sie noch nicht gesehen hast, weil da du ja der Sohn vom Schriftsteller bist, hast du sie schon gesehen im Rohschnitt. Jetzt ist sie aber komplett fertig. Und wir fangen an.
The finished product.
Genau.
Das Leben des jüdischen Prager Versicherungsbeamten, Fabrikbesitzers und Schriftstellers Dr. Franz Kafka dauerte 40 Jahre.
Mag das Intro sehr.
Ja.
Er starb an Kehlkopf-Tuberkulose in
Das Intro soll anfangen wie so eine ganz normale,
München, Zürich,
lehrreiche Doku.
Mailand, Venedig,
und dann merkt Verona, man, das ist nicht so.
Und Budapest. Insgesamt dreimal sah er das Meer. Nordsee,
jetzt merkt man es, weil das Meer genau dreimal gleich aussieht.
Dr. Franz Kafka blieb unverheiratet.
Ja, ist lustig.
Ja. Mit vermutlich 6 Frauen unterhielt er Liebesbeziehungen, die meisten davon sehr kurz. Außerdem hatte er intime Kontakte zu einer unbekannten Zahl von Prostituierten. Sein literarisches Werk umfasst 350 Seiten abgeschlossener Texte. Dazu das Zehnfache an Fragmenten, Briefen, Tagebüchern. Den testamentarischen Anweisungen zufolge, die er an seinen Freund Max Brod richtete, also zuletzt forderte er Max Brod auf...
Wer spricht das denn eigentlich?
Michael Mertens. Ein ganz toller Schauspieler vom Burgtheater. ich habe 2012 schon das Drehbuch zur Vermessung der Welt geschrieben, also mitgeschrieben mit Detlef Book. Ich habe dann das Drehbuch geschrieben für einen Film, der heißt Nebenan. Den hat Daniel Brühl inszeniert. War das erst
dein zweites Drehbuch?
Das war mein drittes Drehbuch. Vorher habe ich noch ein kleines Drehbuch geschrieben für eine für einen ORF-Film, einen Landkrimi, wie das hieß, für diese Reihe. Ein experimentelles kleines Drehbuch, wo ein Kommissar einen Fall nicht löst. Und dann eben, dann habe ich, wie alle, die irgendwas mit Film zu tun haben, habe ich auch ein oder zwei Drehbücher geschrieben mit befreundeten Regisseuren, die nicht gemacht wurden. Jedenfalls bisher nicht und wahrscheinlich auch weiterhin nicht. Und ich habe dann eine Adaption gemacht für einen, für Thomas Manns, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Das war tatsächlich im Kino mit Janis Niewöhner als Felix Krull. Und das ist jetzt so ein richtig bewusst konventioneller Anfang.
Genau.
Leute fliehen vor den Nazis.
Ja, ein konventioneller.
Genau. Ja.
So, jede gute Geschichte fängt von einer Flucht von den Nazis an.
Das ist ein schöner Satz. Viele.
Du weißt, was drin ist.
Viele.
Ja. Unsere Sachen. Ich warte nicht.
Das ist eine sehr suspensreiche.
Ist viel Suspense, Szene. Aber gleichzeitig so auf eine Art, die man schon mal gesehen hat. Voller Bahnhof, voller Zug, totale Spannung, aber.
Ja. Ich muss sagen, dem lieben David Cross ist der Bart nicht sehr angewachsen.
Das ist ein echter Bart, der ist nicht angeklebt. Ich glaube, der ist echt.
Ich meine, weiß ist mir sehr bewusst.
Der bekannte Schriftsteller macht mit seinem nicht so bekannten Freund eine Italienreise.
In viel besseren Zeiten.
Wir das machen, zusammen einen Roman schreiben. Du wirst nie Schriftsteller, wenn du nicht schreibst.
Ich schreibe ja. Schreib mehr. Dann wird es nicht gut.
Es wird schon gut genug.
Gut genug?
Ja. Joel ist so großartig, oder?
Joel ist ganz super.
Ja, wirklich.
Was ist geschehen?
Nichts. Auf Bahnhof, haben Sie erzählt? Die Deutschen sind in Eumels eingerückt.
Sie sind ja nicht schucke.
Musst du das jeden Morgen machen? Du hast doch gesehen.
Joel wirkt extrem sportlich. Wahrscheinlich war Kafka nicht so sportlich wie Joel Bastmann.
Wer nicht müllert, wird krank.
Aber vielleicht schon.
Sein Lachen.
Lieber die Reiseführer schreiben als den Roman.
Wir schreiben beides.
Zugleich?
Natürlich. Je mehr man schreibt, desto besser geht es.
Je mehr man schreibt, desto besser
geht es. Sagt der Autor von Zauberreich der Liebe.
Genau, sagt der Autor von Zauberreich der Liebe.
Richtig. Das ist ein sehr süßer Anfang, aber.
Finde ich auch. Alles so schön. Es wird dann weniger schön, natürlich.
Das ist Prag, oder?
Nein. Das ist Italien. Da sind sie auf einer Italienreise. Sie sind zweimal zusammen nach Italien gefahren.
In jede von ihnen. Ich verstehe auch nicht, wie du das aushältst, dass du so selten eine Frau brauchst. Und wenn du dann eine gefunden hast in der Weilstube.
Ganz lustig, wie er kaut immer. Wieder mal hat Kafka, der 40 Mal gekaut hat, Fletcher nannte man das, hat ja eigentlich recht. Das ist ja wirklich die gesündeste Art zu essen, weil die Speisen auf diese Art im Mund schon vorverdaut werden. Das ist wirklich so, man soll ja ganz oft kauen, bevor man schluckt. Und ich bin eher hektisch und geistesabwesend beim Essen. Das heißt,
ich habe von ihm das unglaublich schnelle Essen geerbt, sozusagen. Ja, leider. Aber trotzdem ist Kafka an Tuberkulose gestorben. Also so fair, das kann ihm jetzt nicht.
Es hat leider nichts geholfen, ja, das stimmt.
Mama, es ist die Köchin in der Familie. Mhm. Papa kann gar nicht kochen.
Ich kann leider gar nicht
kochen. Also immer wenn Mama weg ist und wir zwei alleine sind, wird immer irgendwas bestellt. Also immer ein Burger oder so richtiges so. Naja, simples Essen, was mir total gefällt.
Aber,
also in der Hinsicht schon.
Aber muss ich auch sagen, das machen wir eben auch, weil du das unbedingt möchtest.
Ja,
ich würde mir alleine ich würde mir allein nicht Burger bestellen.
Was würdest du denn bestellen, wenn du jetzt alleine wärst?
Chinesisch, was ja. du gar nicht magst, ja, ja, oder ja. Salate, oder wir, Indisch, wir finden, wo wir uns ganz gut treffen. Ja, aber so zu, aber praktisch dieses Burger und Pommes frites und so, das wäre nicht ich wirklich. Also ich habe nichts dagegen, mhm. ja, ich aber glaube, das mache ich schon, weil du das möchtest.
Verstanden, wir treffen uns da ganz gut in der Mitte.
Ja.
Was ist denn, warum siehst du mich so an?
Musst du so lange kauen, ist das wirklich nötig?
Horace Fletcher sagt, dass man 40 Mal zubeißen soll, bevor man
schluckt. Sind wir uns wirklich gesund?
Ich bin schon erklärt, aber ich sehr so lieber weniger gesund.
Ja, ich auch. Jetzt klingst ich du auch. Und jetzt kommt das Vatermonster. Ich hoffe, ich bin nicht so schlimm
wie dir. Ich liebe
den
Schauspieler.
Der ist ganz großartig. Niki Ovtcharek.
Ich kann es nicht mit ansehen, wie der Bursche frisst. Ich kann es nicht sehen.
So er macht das ganz toll.
So großartig.
In jedem einzelnen Fenster.
Die italienische Straße da ist in Wien aufgenommen. Das ist eine italienische Straße, die ist aber in Wien aufgenommen.
Ja. Für all diese Extras muss teuer sein. Ne?
Sehr teuer, 1000 Euro. Jeder, der da vorbeigeht, kostet einen Tausender.
Man muss sagen, ich habe die ganze Serie noch nie gesehen.
Ja, du hast
immer
Ausschnitte.
Ich habe immer größere Ausschnitte gesehen.
Na, ja, umso besser.
Manchmal ist der berühmte Schriftsteller Max Brod erschöpft. Manchmal ist ihm, als müsste er seinen Freund aufgeben. Aber Unsinn. Das kannst du dir ruhig eingestehen, Max. Manchmal bist du nahe daran.
Ich bin nicht per Du mit Ihnen und ich habe mir überhaupt nichts eingefallen.
Yes, ich finde das gut.
Ja, die sprechen immer mal wieder in die Kamera.
Ich erinnere mich genau noch an diese Einstellung, wo man die genau, Nazis von
genau. innen hab ich dir, sieht. Habe ich dir bei, den, bei voller, den Mustern gezeigt.
Hast du mir beim Rohschnitt mit vollem... Er ist stolz.
Ja, wir haben gesagt, schau mal, wie groß das ist. Was für eine große Szene, ja. Also groß im Sinn von teuer, aufwendig. Ja.
Ja, ich weiß, du warst sehr stolz.
Ich habe mich gefreut. Ich wusste nicht, dass man so viel, dass das so groß machen wird, ja.
Bässe.
Er wollte, dass ich alles verbrenne, so viel ist es wert.
Ist auch keine Lüge.
Ja?
Er wollte, dass ich alles verbrenne, so viel ist es wert. Mit. Das ist eine Trickantwort.
Sie verlassen das Land mit einem Koffer voll Gekritzel.
Was soll ich sagen, Herr Inspektor? Er war mein bester Freund.
Das ist auch irgendwie traurig.
Ja.
Schon sprang ich. Als sei es nicht das erste Mal. Meine Bekannten auf die Schultern.
Bekannten auf die Schultern und brachte ihn dadurch, dass ich meine Fäuste in seinen Rücken stieß, in einen leichten Trab.
Diesen Übergang vom Zug da ins Kaffeehaus finde ich so bewegend, weil es ein Übergang von so einer schrecklichen Zeit in so eine schöne Zeit ist.
Genau.
Wo man noch dachte, alles ist gut in der Welt.
Sehr gut, ja.
Das finde ich sehr lustig, weil mir das nicht bewusst ist. Also ich mache nicht beim Schreiben Dinge, wo ich denke, oh, mein Markenzeichen, sie sollen jetzt dies oder das sagen oder oh, das bin jetzt wieder ein typischer Scherz von mir, sondern ich bin mir das nicht bewusst. Ich habe das Gefühl, das sind Leute und ich stelle mir vor, wie sie reden. Mhm. Aber wenn man dann mich durchhört, ist das für mich interessant, amüsant und überraschend, aber auf eine gute Weise überraschend.
Nicht wie er redet, sondern wie du eben schreibst. Mhm. Genau, er redet jetzt nicht so.
Was denkst du, Max?
Ich glaube.
Was denn, Max? Was glaubst du?
Es ist so lustig. Deinen Dialog, den du schreibst, das ist sehr, sehr, sehr erkennbar.
Ja.
Zu sehen, wie die Schauspieler versuchen, den zu interpretieren.
Was meinst du mit versuchen?
Ey, sie kriegen es auch sehr gut hin.
Dankeschön.
Das ist der letzte Zug.
Merkst du, der kleine Wirklichkeitsbruch ist durch eine unterschiedliche Optik auf der Kamera.
Ja, das
ist das eine Mal ist man näher an seinem Gesicht als das andere. Das eine ist der normale Blick, das andere ist irgendwie der verschobene Blick.
Ist mir sehr bemerkt.
Ist dir sehr bemerkt? Das klingt sehr lustig. Ja, da werden Leute aus dem Zug geholt.
Arme Menschen.
Ja, sehr arme Menschen.
Wenn ich irgendwas am Schreiben bin, für die Schule, für privat, irgendwie, vielleicht auch manchmal malen, da vor allem beim Schreiben komme ich oft zu meinem Vater und ich zeige ihm auch, was ich so was ich so mache.
Aber und wenn du auftrittst, dann komm ich doch.
Mir ist seine Meinung eben wichtig, wie schon gesagt wurde.
Aber ich habe noch keinen Auftritt von dir verpasst.
Nee, eben. Zum Beispiel das nie.
Ja. Ja, Oskar hat schon seitdem er recht klein war, Theater gemacht. War im Theaterprogramm der Atlantic Theater Company in New York, war bei Strasbourg im Kinderprogramm. Er war in Berlin in einer Theatergruppe. Du warst jetzt in dem Theatercamp. Das ist aber keine Verpflichtung für mich. Ich meine, es wäre auch eine Verpflichtung.
Ich glaube, es ist.
Ich will das aber sehen. Das ist ganz einfach. Ich will das sehen.
Würde ihm sehr leid tun, wenn er.
Also ich glaube, ich habe noch nie einen Auftritt von dir versäumt. Ich glaube, einmal in New York hattest du eine Aufführung, wo ich nicht im Land war.
Eine von meinen vier in Atlantic Theater.
Ich glaube einmal, ja. Aber also.
So ein schlechter Vater.
Genau.
Oder?
Da klopft dann ein Hotelzimmer und das ist Arthur Schnitzler.
Ja, bitte.
Der große Dichter?
Ja, vermutlich. Mein Bruder ist nicht anwesend.
Mein Name ist Brut. Verzeihen Sie, Herr Dr. Schnitzler, die Störung, aber dies ist ein Romanfragment, das ich verfasst habe.
Was?
Wenn Sie bitte Zeit hätten, es zu lesen, es wäre mir die größte Ehre, Herr Dr. Schnitzler.
Was ist denn dieser tolle Schauspieler?
Ja, nicht wahr? Er ist ein toller Schauspieler.
Was ist denn diese...
3,5 Stunden für den Bart in der Maske.
Ja, ich muss dir sagen, der steht dir wirklich gar nicht.
Der, leider.
Wo ich dir schon so lange versuche, einen Bart zu wachsen.
Ja. Nein, das stimmt schon. Also ich musste mir einen Bart wachsen lassen. Und Oskar fand das super. Meine Frau fand das weniger super. Ich fand es auch ein bisschen anstrengend, weil das juckt immer.
Aber er konnte nachvollziehen, dass es gut aussieht.
Ja, das sah ganz würdig. Es hat mich irgendwie würdiger gemacht.
Sehr intellektuell.
Aber ja, es wirkte auch intellektueller. Und ich war dann wirklich ich meine, es ist ja keine echte Rolle. Es ist ein Satz. Es ist
ein Cameo.
Es ist Edelstatisterie sozusagen, hat man das, glaube ich, mal genannt. Diese Art von Auftritt mit einem Satz. Es war super, mal zu erleben, wie das ist, in der Maske zu sitzen für 3,5 Stunden und diesen Bart aufgeklebt zu bekommen. Und dann hat es natürlich Spaß gemacht. Aber es ist sehr anstrengend an so einem Filmset und die Rolle und diesen einen Satz immer und immer wieder zu wiederholen. Also ich habe wieder mal gemerkt, für mich ist das nichts. Ich wäre kein Schauspieler, aber es macht Spaß, das mal zu machen. Und ich hoffe, ich habe mich nicht blamiert, aber ich habe ja auch nicht viel zu verlieren dabei. Denn wenn ich
das
mich blamiere,
sagen,
genau,
so,
wenn ich mich blamiere, ist ja auch nicht schlimm.
Er hat gar keinen Stress dabei, weil er ist der Schriftsteller. Er hat schon die Arbeit geleistet
für diesen
Ding. Die Schauspieler müssen sich da wirklich vertiefen, sodass sie sich nicht blamieren.
Genau. Und wenn ich schlecht bin, sagt man halt, naja, gut, Schauspieler ist ja keiner.
Die merken schon, dass das der Schriftsteller ist. So.
Genau.
Er ist nichts.
Ist auch CGI übrigens, dieser schöne Himmel. Die Szene mag ich total gern.
Der Werfel ist ja auch da.
Das ist ein ganz wunderbarer, berühmter Schauspieler, Christian Friedl.
Ich habe immer was vorzutragen.
Der Name kommt mir auch ziemlich
gut
bekannt vor.
Ja, es war alles in Wien.
Genau.
Und leider warst du, obwohl wir oft in Wien sind, warst du in der ganzen Zeit eben, glaube ich, nicht in Wien.
Genau, das war eben Unglück.
Das war leider schade. Ich hätte ihn natürlich
aber
gerne ans Set mitgenommen.
Genau, ich hatte, mir wurde viel erzählt.
Ja. Ja, und er kennt natürlich viele von den Schauspielern auch persönlich, aber in dem Fall war er leider nicht am Set. Das hätte Spaß gemacht. Es ist ja nicht immer so. Am Set kann ja auch sehr anstrengend und großer Druck, es herrscht ja immer großer Druck beim Filmen. Man muss die Zeit erfüllen, man muss das schaffen.
Und abusive, ja.
Ja, und dann gibt es natürlich die Regisseure, wie David ja gar nicht ist, aber dann gibt es die Regisseure, die schreien und eine Stimmung der Angst um sich verbreiten. Es gab gerade im NDR eine Dokumentation über genau dieses Thema. David Schalko ist das Gegenteil von diesen Regisseuren und es war wirklich in diesem Fall so auch, dass alle so stark das Gefühl hatten, da gemeinsam etwas wirklich Ungewöhnliches, Wichtiges und Tolles zu machen. Also es war, vielleicht war es, ich war nicht die ganze Zeit dabei, vielleicht gab es auch ganz andere Tage, aber wenn ich da war, es war wirklich, habe ich erlebt, dass es wirklich so eine gute Stimmung war, weil alle gewusst haben, das wird was Tolles, das ist was Ungewöhnliches, das ist wirklich, das ist mal etwas, was sich lohnt.
Ich bin ein Korso auf besonnten Plätzen, ein Sommerfest mit Frauen und Basaren. Mein Auge bricht vor allzu viel Erhältse. Ich will mich auf den Rasen niedersetzen und mit der Erde in den Abend fahren. O Erde, Abend, Glück, o
Ich bin sehr stolz drauf, dass im deutschen Fernsehen Hauptabendprogramm jetzt hier gute 2 Minuten ein Gedicht vorgetragen wird.
Passiert heutzutage passiert,
passiert
das
nicht sehr oft.
Das muss man nur sehen.
Man muss es einbetten in eine Szene, die hoffentlich die Leute sehen wollen.
Das war gut, nicht
wahr? Ah, ich liebe diese Szene. Es zeigt wirklich Franz.
Es ist so toll, dass es von weit, dass man es nur von weitem sieht, den Mann, der von der Brücke springt. Das ist übrigens eine wahre Begebenheit. Aus den Tagebüchern von, im Tagebuch von Max Brod findet man das, hat Rainer Stach mir gezeigt. Sie waren rudern und haben einen Selbstmörder, haben gesehen, wie jemand sich ins Wasser geschmissen hat. Man kann ihn doch in Ruhe lassen, wenn er sich schon töten möchte. Schöner Satz.
Nein, ich mag die Szene sehr.
Die Schule ist immer so ein Ding, wie gesagt, wenn Stress erzeugt wird, dann wird man auch eben eher gestresst eben und dann kommt es auch...
Ungerechtigkeit macht dich auch sauer, wenn ich das sagen darf. Oscar hat ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden und wenn er sich auch nur im geringsten ungerecht behandelt fühlt, wird er sehr, sehr, sehr wütend. Ja.
Genau, ja. Missverständnisse.
Ja.
So wenn so jemand denkt, dass das wurde gemacht, so nein, das war, nee, hier ist falsch. Missverständnisse machen mich sehr sauer. Zu Beleidigungen und so bin ich sehr immun geworden, glaube ich. Dass wenn jemand mich jetzt beleidigt, das so das habe ich ziemlich gut gelernt, so weg zu
Das war eine nicken. Folge der Berliner Schule. In der amerikanischen Schule wurdest du viel weniger
aber
beleidigt.
Aber auch zu Hause.
Okay.
Aber ich finde, ja, ich glaube, das trifft ziemlich gut so. Zu Hause so lernst nicht genug. Schule, du machst nicht genug, du sitzt zu viel vor dem Computer, du machst dies nicht, du machst das nicht, du machst das zu viel, du machst da.
Alles der liebe Herr Rowohlt.
Ja, Rowohlt. Das war der Herr Rowohlt. Ja. Der künftige Verlagsgründer, da gab es Rowohlt noch. Doch, da gab es schon, ja. Doch, der andere hat dann Kurt Wolf gegründet, so rum.
Für einen so jungen Autor, den selbst noch keiner kennt, kommen Sie mit viel Gepäck?
Mit Schätzen komme ich. Das hier ist von einem gewissen Oscar Baum.
Der ist so nett, den muss man mögen, oder?
Er ist total nett.
Tatsächlich. Er schreibt nur das Blättchen.
Aufregend.
Wollen Sie ihm bitte erst mal zuhören? Wie die Welt sich anfühlt für den, der sie nie sieht. Wie man sich bewegt darin. Es ist überwältigend. Sie müssen das herausbringen.
Das ist eine sehr mit Herz gefüllte Serie.
Ja, das stimmt. Danke.
Wie heißt er? Hafer?
Hafer.
Kafka. Franz Kafka. Er ist vielleicht der größte Schriftsteller der Welt.
Oh, darunter tun Sie es nicht.
Weil er noch nichts geschrieben hat.
Genau.
Genau.
Herr Brod, ist Ihnen nicht gut?
Ich sagte, wenn er etwas geschrieben haben wird. Wenn er etwas fertigstellt. Wenn er endlich etwas fertigstellt, dann wird das eine Zierde Ihres Verlags sein, Herr Rowohlt, Herr Wolf.
Na, recht hat er.
Dann wird es etwas sein, das die Menschen nie aufhören
Ganz
zu
genau.
lesen. Das verspreche ich
das
Ihnen.
Das kommt ja, jetzt auch, genau.
Das klang lächerlich.
Ja,
er hat es schon überdreht. Aber hatte er nicht völlig recht?
Ich habe ganz vergessen. Hier ist doch jemand. Ein gewisser Haas. Er schreibt die erstaunlichsten Dinge.
Er war wie ein Literaturagent, der aber keine Anteile bekam.
Das ist total lieb. Total
ja,
lieb.
Und jetzt sind wir in der Zukunft, in den 60er Jahren tatsächlich. Sehr
wirklich. So wird der Schauspieler auch sein.
Ob Sie nicht oft wünschten, Sie wären gar nicht sein Freund gewesen.
Diese bescheuerte Frage wurde ihm wirklich in einem Interview gestellt.
Wirklich?
Diese absolut gestörte Frage. Die anderen Fragen sind erfunden, aber diese erste bescheuerte Frage wurde ihm wirklich gestellt.
Ich glaube nicht, dass es hier von Vorteil gewesen wäre, nicht Kafkas Freund gewesen zu sein.
Die größte Herausforderung ist, dass Kafkas Kopf auf eine so ungewöhnliche Weise funktioniert, dass man nicht vorwegnehmen kann oder sich vorstellen kann oder innerlich simulieren kann, was hätte Kafka in der und jeder Situation gesagt, was hätte er zu dem und jenem gesagt. Man weiß ungefähr, was er gesagt hätte, aber seine Formulierungen sind so überraschend, dass man ihn sozusagen schwer simulieren kann. Das ist nicht bei allen Schriftstellern so. Man kann sich relativ leicht vorstellen, wie Thomas Mann oder Hemingway in irgendeiner Situation reagieren und was sie sagen würden und kann das auch schreiben. Ich habe auch bei meinem Felix Krull-Film, habe ich wirklich mir einen Spaß draus gemacht, im Thomas Mann-Stil so zu schreiben, dass ich gedacht habe, jetzt werden wirklich nur noch ein paar Experten wissen, ob das Thomas Mann original ist oder von mir. Bei Kafka geht das gar nicht. Vielleicht kann es jemand anderer, aber ich kann Kafka sozusagen nicht simulieren. Und das musste ich dann anders lösen.
Du siehst traurig aus.
Ich schreibe Buch um Buch. Ich wechsle Briefe mit Einstein und Thomas Mann und Freud. Ich werde in Berlin und Wien besprochen.
In der Tat? Ja.
Und ich denke, beim nächsten Buch absolut. Ist es soweit. Dann komme ich aus der Post. Dann komme ich raus aus diesem Büro. Ich denke, es muss doch dann soweit sein. Und ich schreibe weiter und wieder kommt ein Buch heraus und wieder geschieht nichts. Und ich frage mich, komme ich vielleicht nie aus der Post heraus?
Du kommst schon aus der Post heraus, Max.
Bist du sicher, Franz? Ich bin nicht mehr so sicher. Warum wird es denn nichts? Sag jetzt bitte nicht wieder, dass ich wirklich Dinge schreibe, die gut genug sind.
Manches ist nicht gut genug.
Was?
Du kommst heraus aus der Post. Das verspreche ich dir.
Wie kannst du so sicher sein?
Wir alle kommen am Ende raus aus der Post.
Das ist nicht Kafka, das war von mir.
Das passt aber sehr gut zur Figur von
Kafka. Gehst du raus aus der Post? Diese Stelle mag ich wirklich sehr.
Das ist auch eine sehr schöne Stelle.
Danke.
Wie gesagt, die ganze Post. Büro ist auch.
Ja, weil es ist ein Büro in der Post.
Genau. Ja, es ist auch ein sehr gut durchgedachtes Filmset.
Sie haben es auch herausgegeben.
Das ist toll.
So, stell dir vor, wir machen so Latein und wir schreiben uns einander an und du so, keine Sorge, wir kommen alle mal raus aus der Post. So. Das sowas passiert jetzt nicht.
Nein, das passiert jetzt nicht.
Aber es ist ein Stil.
Es ist der Stil, ja. Aber Stil ist eben das, was man selber hat, aber nicht weiß, dass man es hat. Also man weiß es abstrakt, aber man spürt und empfindet es nicht während des Schreibens. Genau. Man sagt nicht, oh, mein Stil. Wenn man das macht, wenn man so weit ist, dass man seinen eigenen Stil schreibt, bewusst, dann ist man eingetreten in die Zeit der Selbstwiederholung und des Selbstplagiats eigentlich. Das passiert älteren Schriftstellern manchmal. Ich hoffe, ich bin noch nicht dort. Irgendwann bin ich vielleicht dort. Aber bis dahin ist es eigentlich so, dass man selber das für sich versucht, immer was Neues und immer anders zu sagen. Aber natürlich weiß man, es ist trotzdem so, man hat einen eigenen Stil. Aber man sucht den sozusagen nicht auf, sondern der geschieht einfach. Aber den merken andere, wie zum Beispiel Oscar, deutlicher als ich.
Ich sag's dir, wenn es passiert.
Danke, das würde er tun. Hat er kein Problem mit.
Es war ein paar Mal, ist sehr lustig, weil ich habe schon mehrere Sachen von meinem Vater gesehen und gelesen. Diesen Dialog erkennt man wirklich so gut. Und es ist so lustig, weil andere Leute den sprechen, vor allem in der Serie, weil die ist ja auch sehr altmodischere Sprache und auf Deutsch. Mhm. Im Sinne, während ich sie schaue, ist es nicht so die ganze Zeit, das hat mein Vater geschrieben. Aber es war auch so lustig, die ganze Zeit zu hören, wirklich meinen Vater durch diese Leute zu hören, weil das erkennt man so gut, diesen Dialog einfach.
Sie haben es editiert, Sie haben es kommentiert. Sie haben der Welt gezeigt, wie Kafka Ihrer Meinung nach war. Sie haben ihn zum Heiligen gemacht, zum Propheten, zum Wahrheitsdeuter.
Das alles war er. Und mehr.
Und Widerspruch haben sie nicht geduldet. Aber sie haben nie erklärt, was sie eigentlich zu all dem berechtigt. Wieso bekommen wir den großen Franz Kafka nie ohne sie? Warum waren sie immer dabei? Weshalb stehen sie immer im Bild? Wieso gibt es keinen Kafka ohne Brot? Das ist so lustig, weil es so
gar nicht fair ist.
Ja. Das ist halt der Vorwurf, der mir immer gemacht wird. Bis heute.
Nein, Kafka gibt es ja nur wegen ihm.
Genau. Und warum? Und das ist der Satz, der jetzt kommt. Der wichtige Satz am Schluss, den er sagt. Kommt gleich.
Ja, und auch, weil er seine Manuskripte gerettet hat.
Ja, ja. Aber trotzdem, was berechtigt ihn Kafka? Warum steht er näher Kafka? Warum steht er Kafka näher als jeder andere? Das wird er gleich sagen.
Ich beneide dich. Ich sitze morgen wieder im Büro. Du bist noch 2 Wochen auf Kur. Ja, aber es ist ein Nacktsanatorium.
Nackt?
Nicht, was du denkst. Ganz im Gegenteil. Eine öde medizinische Angelegenheit.
Ich wollte mir eigentlich noch drehen, das Nacktsanatorium. Und es hat irgendwie nicht mehr reingepasst. Es wäre natürlich total lustig gewesen.
Total.
Es hat nicht reingepasst mehr.
Das ist aber ein schönes Ende zur Folge.
Eben deswegen. Das muss so enden.
Ich wiederhole die Frage.
Genau.
Was berechtigt sie? Was gibt ausgerechnet ihnen das Recht, über sein Werk, über ihn apodiktische Aussagen zu treffen?
Er war mein bester Freund.
Ich war ja schwer, dieses...
Genau.
Man könnte unter Umständen ja. Die ganze, nur die Folge sehen. Und
ja.
Der Rest der Serie würde schon...
Ja,
die ist relativ gut zusammengefasst.
Die ist in sich abgeschlossen, genau. Die würde gehen, ja. Aber die dritte Folge zum Beispiel auch. Eigentlich ist jede Folge in sich abgeschlossen.
Ja. Naja, man muss eben alle sehen, um man eine Chance zu finden.
Ja, das ist richtig. Gut, wir haben uns die erste Folge der Serie Kafka angeschaut. Es ist nicht so aufregend wie The Walking Dead, aber dafür viel schöner.
Zu meinem großen Enttäuschen.
Zu deiner Enttäuschung.
Nein.
Weniger Zombies.
Bisschen weniger Zombies.
Vor. Ja, weniger Zombies.
Ja, nein.
Dann vielen Dank, das war's für heute. Das ist Kehlmanns Helden.
Mit uns, Oskar und Daniel Kehlmann.
Das war die 2. von 6 Folgen.
In der nächsten Folge geht es um The Walking Dead.
Also bei The Walking Dead freue ich mich gar nicht. Ich muss sagen, also natürlich ist es interessant, darüber zu reden. Ich freue mich, darüber zu reden. Aber ich habe es nicht gerne gesehen. Es ist sehr gut gemacht, das ist nicht der Grund.
Sehr gut. Er hat mir da direkt danach gesehen, ist sehr gut geschrieben, weil ich habe ihm die erste
Folge gezeigt. Also ist jetzt keine Kritik an dem Werk, wenn ich sage, ich freue mich nicht darauf und darüber, sondern es ist mir einfach wahnsinnig unangenehm, dieses Ausmaß an Zerstörung und Hoffnungslosigkeit und Brutalität in einer Serie zu sehen. Also ich möchte diese Serie nicht sehen. Sie gefällt mir nicht und wenn es sie nicht gäbe, würde mir in der Welt nichts fehlen.
Aber sie war gut.
Aber sie war gut, ja.
Den Podcast Kehlmanns Helden gibt es in der ARD Audiothek. Die Musik ist von Kyrre Kwamm und Jonas Lasse Teichmann. Mitarbeit am Podcast Laura Grübler. Ton und Technik Kai Poppe. Redaktion Feline Rosenberg und Ulrike Thoma. Der Podcast ist eine Produktion vom Norddeutschen Rundfunk 2024.
Ihr findet die Kafka-Serie, alle 6 Folgen, in der ARD-Mediathek. Und die Doku Kafka und ich ebenfalls. Online gibt es alle Infos unter www.ndr.de/Kafka.
Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch.
Oktober 2018, das Auktionshaus Sotheby's in London. Wir sind mitten in einer Kunstversteigerung, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgen wird. In diesem Moment steht das berühmte Bild von Banksy zum Verkauf. Girl with Balloon, das Mädchen mit dem Herzluftballon. Von dieser Kunstauktion habt ihr vielleicht gehört, denn am Ende zerstört sich das Bild selbst und der Auktionspreis schießt durch die Decke. Ich bin Ortrund Schütz. Banksy, Rebellion oder Kitsch, ist mein Podcast. Darin geht es um Banksy, diesen mysteriösen Street-Art-Künstler, dessen Graffitis zur teuersten Gegenwartskunst zählen und der zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet wird. Eigentlich wissen wir recht wenig über Banksy. Das will ich mit meinem Podcast ändern. Ich will herausfinden, wer dieser geheimnisvolle Banksy ist und was er wirklich will. Die ganze Geschichte von Banksy könnt ihr jetzt in meinem Podcast hören. Exklusiv in der ARD-Audiothek. Hört gerne mal rein. Ich freue mich auf euch.